Lagebild. Der Podcast für Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
Herzlich willkommen zum Lagebild-Podcast. Mein Name ist Julia Müller und wir begrüßen heute im LVU den stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbands, Oberstleutnant Marcel Bonert, zum Thema Veteranenkultur in Deutschland.
Mein Name ist Aaron Abhuhn und in der Meldung schauen wir heute in den Nahen Osten.
Mein Name ist nicht Clausewitz, sondern Peter Tauber, aber wir schauen mal in die Kriegsgeschichte, was Clausewitz schon wusste.
Meldung.
Aaron, wir schauen in den Nahen Osten. Wie sieht's da aus?
Die Lage ist durchaus ernst und sie wird gefühlt von Stunde zu Stunde ernster. So ernst, dass der Kommandeur des US Central Command, General Kurilla, heute persönlich in Israel eingetroffen ist, um dort die Unterstützung der Vereinigten Staaten zu koordinieren.
Aaron, was können die USA denn tun?
Ja, materiell fahren die USA momentan einiges auf. Im Mittelmeer ist beispielsweise eine Flotte von Kriegsschiffen, unter anderem ein großes Landungsschiff, was in der Lage ist, kurzfristig bis zu 2.500 Marines zum Einsatz zu bringen. Auch vor der Küste des Irans liegt momentan eine Flugzeugträgerflotte, die in der Lage wäre, sehr, sehr kurzfristig bei der Luftverteidigung Israel zu unterstützen. Weiterhin wurde zugesagt, dass eine weitere Flugzeugträgerflotte um die USS Abraham Lincoln binnen weniger Tage in der Region eintreffen soll.
Und wie sieht's bei uns aus? Für uns als Deutsche ist doch das Existenzrecht Israels Staatsräson. Was können wir jetzt machen?
Wir könnten beispielsweise mit einer Flugabwehrfregatte helfen. Die ist sogar schon vor der Küste im Libanon im Einsatz und auch eine weitere Korvette ist vor Ort und könnte unterstützen. Denkbar wäre beispielsweise auch, dass wir eine Staffel von Eurofighter nach Jordanien verlegen, die in der Lage wäre, im Luft-Luft-Kampf etwa Raketen und Drohnen abzuschießen. Allerdings hat der Bundesverteidigungsminister schon angekündigt, dass die Bundeswehr sich nicht bei der Verteidigung Israels beteiligen würde.
Da stehen uns ja dann auch in der deutschen Politik noch spannende Debatten bevor. Ich bin nicht so sicher, ob das letzte Wort sein wird, wenn dort die Lage eskaliert.
Lagevortrag zur Unterrichtung.
Wir möchten heute über Veteranenkultur sprechen und ich freue mich, als Gast Oberstleutnant Marcel Bonert begrüßen zu dürfen. Als Einstieg in die Thematik möchte ich ganz gerne mal auf eine grundsätzliche Frage eingehen, die wahrscheinlich ganz spannend ist für Leute, die gar nicht gedient haben, so wie mich. Wer ist jetzt eigentlich alles Veteran? Muss man da zwingend im Gefecht gewesen sein oder ist das eigentlich jeder Soldat?
Ja, hallo Frau Müller, freut mich erstmal da zu sein. In der Tat ist die Frage, die Sie stellen, schon mal so eine ganz grundlegende. Das Einzige, was wirklich ein Kriterium ist, ist, dass man irgendwann in seinem Leben mal eine militärische Uniform anhatte oder die immer noch anhat und im besten Falle dann auch nicht unehrenhaft aus dem Dienst entlassen wurde.
Dagegen spricht doch aber nicht, dass man trotzdem eine Binnendifferenzierung macht. Also ich kenne die Debatte ja auch. Ich bin persönlich ja ein Freund dieses inklusiven Ansatzes, den, wie ich finde, man ja auch ein bisschen von den Amerikanern übernommen hat. Da kommt ja auch die Veteranenbewegung her. Es ist ja keine deutsche Tradition, die wir da gerade etablieren. Nichtsdestotrotz ist es ganz toll, was da geleistet wird.
Ja, die gibt's definitiv. Also das, die Definition, die wir gerade genannt haben, die ist so negativ, dass da 10 bis 11 Millionen Menschen in Deutschland da reinfallen würden. Nur viele von denen tragen diese Identität ja nicht mit sich. Ne? Also die haben vielleicht offiziell diese Definition und könnten die nutzen. Aber die sie vor allem mit sich tragen, sind Ehemalige. Das ist die eine große Gruppe. Und die andere, das ist ein bisschen das, was Sie wahrscheinlich meinen, ist die Gruppe der Einsatzveteranen, also derjenigen, die in einem Auslandseinsatz der Bundeswehr waren, vielleicht im Irak, im Kosovo, in Mali, Afghanistan, und die dann zurückgekehrt sind. Das ist eine Gruppe, die sich in den letzten Jahren auch zusammengefunden hat und, ich sag mal, damit begonnen hat, eine eigene Veteranenkultur zu bauen. Und denen ist es wichtig, dass sie diesen Begriff Einsatzveteran, auch wenn er offiziell nicht in der Definition festgeschrieben ist, dass sie den auch nutzen können.
Besteht da vielleicht ein bisschen das Risiko, dass man zu sehr differenziert, also dass es dann so eine Zwei-Klassen-Veteranengesellschaft gibt?
Definitiv, ja. Das ist die Angst, die da auch ganz viele mit sich getragen haben. Als wir vor, ich sag mal, 2, 3 Jahren mit der ganzen Veteranenbewegung uns mal zusammen gesetzt haben, das erste Mal und mal drüber gesprochen haben, hat man auch gesehen, dass das eins der ganz großen Themen ist. Also die nicht in Einsätzen waren, aus welchen Gründen auch immer, weil sie zum Beispiel im Kalten Krieg in der Bundeswehr waren und es diese Einsätze einfach noch nicht gab, die tragen da schon die Sorge mit sich, dass sie da vielleicht außen vor gelassen werden und dass man sie vergisst. Und wir haben uns eben auf den Kompromiss verständigt, zu sagen, die Definition ist, wie sie ist, die tasten wir auch nicht an. Also Veteran ist jeder, der die Uniform anhatte und nicht unehrenhaft aus der Bundeswehr entlassen wurde. Und wer sich aber zusätzlich als Einsatzveteran bezeichnen möchte, der kann das gerne tun, der soll daraus bitte keine Privilegien ableiten. Ne? Das ist eine besondere Erfahrung, die gilt es auch wertzuschätzen. Aber sie ist eben anders als andere Erfahrungen, die genauso wichtig sind.
Jetzt gibt's ja diese Sichtbarmachung auch durch den Veteranentag. Also es geht vor allem um eine Wertschätzung, um einen Dank der Gesellschaft an die Männer und Frauen, die Uniform getragen haben. Aber bevor wir darauf nochmal eingehen, wie die Gesellschaft das eigentlich antizipiert, finde ich, müsste man nochmal einen Gedanken verwenden auf die, die einen Einsatzschaden erlitten haben. Da würde mich mal interessieren, wie da die Lage ist. Tun wir da genug? Und was ich jetzt im Kontext der eben gehörten Ausführungen mich gerade frage, was machen wir eigentlich mit den Veteranen des Kalten Krieges, wenn wir sie so nennen wollen, die eine Wehrdienstbeschädigung erlitten haben? Gibt es da irgendeine Befassung mit? Haben wir da Zahlen? Weiß man da was drüber oder fängt das, wenn überhaupt,
sie, erst Sie sagen an? Was Wichtiges. Also ich erinnere mich selber, dass als Anfang der 1990er Jahre die Auslandseinsätze der Bundeswehr begannen, dass es dort, als die ersten Fälle von Soldatinnen und Soldaten gab, die traumatisiert zurückkamen und die Frage der Einsatzversorgung aufgeworfen wurde, dass es dort, ich sag mal, hohe Akteure in der militärischen Leitung gab, die sagen, kann eigentlich nicht sein, nicht bei deutschen Soldaten. Wir sind ja nicht in Gefechten, ne? Wir sind dort vor allem humanitär unterwegs, ich sag mal, das Bild eines bewaffneten THWs und eine posttraumatische Belastungsstörung, das ist eigentlich Zeug, das mit uns als deutsche Soldaten eigentlich nichts zu tun hat. Und da wurde man natürlich dann irgendwann eines Besseren belehrt. Als die Auslandseinsätze intensiver wurden und es musste erst was passieren, damit da wirklich Dynamik reinkam, gab es dann auch die entsprechenden gesetzgeberischen Verfahren. Wir haben 2004 die Einsatzversorgungsgesetzgebung gehabt, 2007 das Einsatzweiterverwendungsgesetz und dann nach dem Karfreitag 2010 noch das Einsatzweiterverwendungsverbesserungsgesetz. Das ist, ich sag mal, eine Rahmenlage, die im internationalen Vergleich wirklich exzellent ist, rein juristisch exzellent. In der Operationalisierung, also der Umsetzung, da gilt es aber schon hier und da wirklich nachzujustieren. Also sind wir auch als Bundeswehrverband nach wie vor dran und versuchen da zu sensibilisieren, eine Beweislastumkehr zugunsten der Betroffenen herbeizuführen und ja, das Ganze auch Richtung Landes- und Bündnisverteidigung auszurichten, weil das, was auf uns zukommt in Zukunft, ja etwas ist, auf das wir uns auch vorbereiten müssen und wo wir nicht wie jetzt bei den Einsätzen ewig lange hinterherhängen.
Kommt mir fast so ein bisschen vor, als ob die Lage schon sehr, sehr deutsch ist. Also die theoretische Rechtslage ist sehr, sehr gut, gerade im Vergleich mit internationalen Partnern. Aber wie ist denn die gesellschaftliche Stimmung? Also ist mal aus der eigenen Dienstzeit in den letzten 10-11 Jahren mein Gefühl, dass es schon besser geworden ist die letzten Jahre. Aber wenn man dann mal auch gerade in Uniform nach Amerika reist, sieht man, was eigentlich Veteranenkultur ist und was Respekt gegenüber der Uniform bedeutet. Also wie ist die gesellschaftliche Stimmung denn im Land?
Ja, ja, definitiv. Also ich glaube schon, um das mal aufzugreifen, dass sich da gesellschaftlich bei uns was geändert hat, spätestens seit Februar 2022. Das zeigen auch Studien. Also mit Russlands Überfall auf die Ukraine ist doch vielen Menschen hierzulande wieder klar, warum es Streitkräfte geben muss, welchen Auftrag sie haben und dass man denen da vielleicht was widerfährt, auch die entsprechende Betreuung und Fürsorge zukommen lassen muss. Wir haben dieses Momentum noch, da bin ich ziemlich überzeugt von. Ich war auch in Uniform in den USA und habe das alles erlebt. Wenn man da aber ein bisschen genauer reinhört, dann ist da die, ich sag mal, die Anerkennung, Wertschätzung, die Veteranen gegenübergebracht wird, die ist schon sehr groß. Aber je tiefer man dort gräbt, desto eher kommt man doch zu der Erkenntnis, dass auch vieles nur oberflächlich geregelt ist. Ja, da leben sehr, sehr viele Veteranen auf der Straße. Peter Tauber, Sie kennen wahrscheinlich auch noch die 22 Push-Up-Challenge, wo halt mal Soldatinnen und Soldaten bei Social Media begonnen haben, 22 Liegestütze zu machen für 22 Veteranen, die sich in den USA täglich das Leben nehmen. Also die Lage ist dort deutlich prekärer als bei uns. Und hier ist es eben so, dass uns dieser Teil eher fehlt. Also Betreuung, Fürsorge, das ist schon ziemlich gut. Aber dieser Teil Anerkennung, Wertschätzung, also das nach außen sichtbar machen eines Anerkennens, der soldatischen Leistung. Da hängen wir doch ziemlich zurück.
Der Veteranentag, das haben Sie eben auch erwähnt. Ich finde, das war natürlich längst überfällig, dass der nächstes Jahr dann am 15. Juni stattfinden kann. Wir alle sind natürlich sicherheitspolitisch sehr interessiert, sind da auch über alle Kanäle wahrscheinlich verbunden und informiert. Aber manchmal frage ich mich, die Leute, die sich damit jetzt nicht per Ehrenamt oder Hobby oder weil sie Soldat sind, auseinandersetzen, wie berührt die das und wie kommt man an diese Leute ran?
Also ich glaube schon, dass auch da, ne, um das nochmal aufzugreifen, sich ein bisschen was geändert hat seit Februar 2022, weil man doch im Grunde rund um die Uhr medial und vielleicht auch in Diskussionen im Freundeskreis bei Social Media mit diesem Thema Verteidigungsbereitschaft, Kriegstüchtigkeit und so weiter konfrontiert ist. Also ich glaube, da ist schon eine Sensibilität da. Was ich so wahrnehme, ist eher schon wieder eine Müdigkeit, ja, dass man davon eher so ein bisschen wegrückt und sagt, naja gut, aber das muss jetzt ja 2,5 Jahre lang jetzt nicht jeden Tag auf der Prio-Liste ganz oben stehen. Und da können wir tatsächlich mit dem Veteranentag dagegen arbeiten. In der Tat ist es so, dass uns als Bundeswehrverband schon in diesem Jahr, wo der Veteranentag ja eigentlich noch gar nicht offiziell stattgefunden hat, ganz viele Anfragen aus der Zivilgesellschaft erreicht haben, ja, von Vereinen, Kirchen, Unternehmen, Bildungseinrichtungen, die uns gefragt haben, wie können wir uns denn da einbringen? Was heißt denn das eigentlich Veteranentag? Wie können wir uns da engagieren? Und das hat bei uns erstmal dazu geführt, dass wir mit vielen anderen aus der Veteranenbewegung ein Brainstorming gemacht haben und gesagt haben, hier, was genau kann man denn da tatsächlich eigentlich machen? Also was sollen wir denn den Menschen, die uns fragen, wie man sich an einem solchen Veteranentag einbringen kann, was sollen wir denen denn empfehlen? Ja, und da gibt es ganz viele Ideen, die wir auch in einem gemeinsamen Papier, Füllen wir den Veteranentag mit Leben, heißt das, generiert haben. Also da geht es von, ich weiß nicht, Kochkursen über Vergünstigungen. Die Diskussion an der Militärparade ist aufgekommen. Das sieht man auch bei Social Media ganz deutlich. Viele, viele Ideen, Märsche und so weiter, wo man wirklich nach außen sichtbar diese Bubble Bundeswehr noch weiter aufbrechen kann.
Jetzt muss man ja den Veteranen, die sich engagieren, auch ein großes Dankeschön sagen, denn diese Debatte, die dauert ja jetzt schon viel länger, als sie öffentlich wahrgenommen wird. Das ist auch eine ganz bunte Truppe, wenn ich das so sagen darf, die Veteranenbewegung, mit eben nicht nur dem Bund Deutscher Einsatzveteranen, sondern auch vielen anderen spannenden und engagierten Gruppen und Männern und Frauen, die sich da wirklich viele Gedanken machen. Aber was mich, und ich verstehe, dass das so ist, aber was mich ein bisschen beschäftigt, ist, dass es oft auch mit, wie soll ich das sagen, mit so ein bisschen Wehklagen einhergeht. Also dieses, wir werden nicht gesehen, uns hört keiner zu, es interessiert sich doch keiner für uns. Und das, einerseits stimmt das, das ist ein Punkt, den man beklagen muss. Aber ich frage mich halt umgekehrt, ist das die richtige Tonalität, wenn wir Menschen erreichen und begeistern
ja,
wollen?
Ja, definitiv. Da schlagen Sie in eine Kerbe, die ich auch schon in die Bewegung getragen habe. Es ist so, dass diese Narrative, die wir jetzt über Jahre vor uns hergetragen haben. Und da gab es ja viele, viele Menschen, die wirklich ernüchtert und frustriert sein können, weil sie gegen Wände gelaufen sind über Jahre. Und auch viele, die sich im Einzelkampf wirklich aufgerieben haben. Diese Narrative müssen wir jetzt aber neu formulieren. Denn Sie haben es gerade gesagt, seit den Invictus Games 2023 in Düsseldorf hat sich tatsächlich was geändert. Am 17. Januar dieses Jahres ist das Veteranenbüro zentral in Berlin eröffnet worden. Wir haben im Februar dieses Jahres einen Veteranenkongress durchgeführt, erstmalig. Und im April dieses Jahres ist im Deutschen Bundestag unter Standing Ovations aller Abgeordneten dort unten ist ein Veteranentag beschlossen worden, sodass wir uns wirklich in der Bewegung mal in die Augen geguckt haben und gesagt haben, pass auf, das, was wir jetzt jahrelang erzählt haben, ist nicht mehr richtig. Es hat sich hier wirklich was geändert und das müssen wir jetzt auch mal anerkennen und wir müssen unsere gesamten Forderungen und so weiter jetzt mal auf den Prüfstand stellen. Was wollen wir Menschen sagen, was sie an einem solchen Tag dann Veteraninnen und Veteranen eigentlich mitteilen? Ja, also sie treffen am 15.06. im kommenden Jahr auf einen Veteran erkennbar und wollen dem jetzt irgendwie ihre Anerkennung ausdrücken. Was sagen sie denn da eigentlich? Und wir haben uns tatsächlich verständigt auf fröhlichen Veteranentag. Fröhlichen Veteranentag. Ja, das mag erstmal irgendwie befremdlich klingen, aber es soll eben was Positives sein. Wir wollen hier keinen Volkstrauertag 2. Wir haben uns in diesem Jahr in den Niederlanden den Veteranentag angeschaut. Das ist ein Riesenvolksfest. Ja, da ist eine Militärparade, da ist der König und die Verteidigungsministerin und da stehen Menschen am Straßenrand und applaudieren. Also so schnell werden wir in sowas vielleicht nicht reingeraten, aber es soll, oder nicht reinkommen, aber es soll wirklich etwas sein, was positiv ist, auch wenn das natürlich am Ende ein ernstes Thema ist, aber wo man Menschen zusammenbringt und nicht die ganze Zeit so eine düstere Atmosphäre verbreitet und diese, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Jammer-Fraktion dort auftritt und sagt, das ist alles blöd, für uns wird nichts getan. Das gibt's in Teilen, aber wie eingangs schon erwähnt, die Einsatzversorgung ist gut und da müssen wir einen Einzelfall nachjustieren.
Also das ist ja sehr schön, das freut mich auch wirklich, dass in beiden Teilen klingt das sehr, sehr gut, dass die politische Anerkennung für Veteranen und für Soldaten insgesamt zu steigen scheint. Was mir aber jetzt wichtig ist, und ich glaube, das ist dann auch der Ausblick für die nächsten Jahre und auch für den vielleicht jetzt noch offenen Haushalt. Ich glaube, Wertschätzung ist nicht nur, wie man mit Veteranen und Soldaten umgeht, sondern auch damit, wie man sie ausstattet, wie die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte generell ist, wie Soldatinnen und Soldaten sich in ihrem Dienst verhalten können und wie sie ausgestattet sind. Also da ist vielleicht dann noch ein bisschen mehr Nachholbedarf für die kommenden Wochen.
Also wir haben was, ich glaube, das wurde hier zumindest auch mal andiskutiert, schon im Podcast, was den Haushalt angeht. Da haben wir als Deutscher Bundeswehrverband natürlich auch eine klare Meinung. Boris Pistorius hat ja nicht mal 20% von dem bekommen, was er gefordert hat. Und selbst das, was er gefordert hat, hilft der Bundeswehr ja nur sehr begrenzt. Auch das ist Fürsorge, wenn man Soldatinnen und Soldaten so ausstattet, dass man sie dann auch in entsprechende Szenarien mit gutem Gewissen senden kann. Überhaupt keine Frage, da sind wir auch auf einer Linie.
Ist denn nicht Einsatzbereitschaft oder Kriegstüchtigkeit auch eine Frage, wie man mit den Veteranen umgeht? Tun wir damit nicht etwas für die aktive Truppe und für die Kriegstüchtigkeit? Also wenn wir über einen knappen Haushalt reden, über knappe Mittel, muss man eben aufpassen, dass das, was da jetzt aufgewachsen ist mit Veteranenbüro und so weiter, dass da nicht wieder als erstes der Rotstift angesetzt wird.
Ja, definitiv. Also es ist sowohl ein Motivator als auch ein Attraktor. Ich glaube auch, dass Menschen außerhalb der Bundeswehr, wenn sie überlegen, ob sie in die Bundeswehr einsteigen sollen, sich schon die Frage stellen, wie ist es denn, wenn mir mal irgendwas passiert oder wenn ich mal nicht mehr Soldat bin? Ja, werde ich dann aufgefangen? Gibt es Anerkennung, Wertschätzung für das, was ich in Auslandseinsätzen beispielsweise oder in Missionen geleistet habe? Diese Frage stellen sich Menschen schon und es wäre gut, wenn das mit einem Ja beantwortet werden kann. In der Tat, das muss ich halt auch sagen, es ist schon so, dass im Rahmen dessen, was in der Bundeswehr passiert, auch skeptisch auf dieses Thema aus der Bundeswehr selbst geschaut wird. Ja, weil das, was so ein bisschen bei Ihnen jetzt ja auch mitklang, diese Frage, haben wir dafür eigentlich Geld? Können wir uns es leisten, eine Veteranenkultur zu bauen, einen Veteranentag durchzuführen, wenn doch so viele andere Dinge wichtig sind? Ja, die Panzer und die Schiffe und die Jets und die Ukraine muss beliefert werden und der Operationsplan Deutschland läuft und wir bilden noch ukrainische Soldaten aus und müssen Division 25 ausstellen und der Litauen muss eine Brigade aufgebaut werden und so weiter. Ist da noch Platz für Veteranenkultur? Und wir sagen eben, man muss es gemeinsam denken.
Ich finde, das ist jetzt mal ein ganz guter Punkt, um hier ein Ende zu finden. Also wir merken, das Thema bietet ganz, ganz, ganz viel Gesprächsstoff. Und es lohnt sich, da einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Ich glaube, wir freuen uns alle auf nächstes Jahr, auf den ersten Veteranentag am 15. Juni. Und in diesem Sinne möchte ich mich im Namen von uns allen ganz herzlich bei Ihnen bedanken und wünsche noch einen schönen Abend.
Was Clausewitz schon wusste.
Am 6. August 1284 fand die Seeschlacht bei Meloria statt. Genua und Pisa standen sich mit ihren Flotten gegenüber. 100 Schiffe stachen für die Seerepublik Genua in See und die pisanische Flotte umfasste immerhin 120 Schiffe. Beide Städte kämpften natürlich um Macht und Einfluss, um Handelsrouten. Und am Ende obsiegten die Genuesen und das deutlich. Sie hatten 7 pisanische Schiffe versenkt, 28 erobert, 5000 Tote auf Seiten Pisas und damit war für lange Zeit die Stärke der Republik Genua auch zur See gesichert, bis das aufstrebende Venedig auf den Plan trat, gut 100 Jahre später.
Lagebild ist ein Podcast von Charlie Delta Uniform.
Mein Name ist Peter Tauber und wir fragen uns wieder, was wusste Clausewitz? Nee, das heißt anders, ne, die Rubrik. Und ich frage mich, was? Nein, scheiße.
Was Clausewitz schon wusste?
Ja, was wusste der eigentlich? Was Clausewitz schon wusste?
Zum Lagebild. Lagebild hatten wir übrigens.
Moderation: Julia Müller, Aaron Appon und Peter Tauber. Konzept und Produktion: Timon Radicke. Für weitere Informationen lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes oder auf unsere Homepage.